herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Woodcasts. Schön, dass ihr wieder alle dabei seid. Wir hatten jetzt eine kleine Pause, die Osterzeit lag dazwischen. Wir hatten sehr, sehr viele Termine. Im Frühjahr sind sehr, sehr viele Kongresse und Vorträge. Deswegen hat es diesmal ein bisschen länger gedauert, bis wir euch wieder mit unserem Woodcast beglücken konnten. Deswegen freuen wir uns aber umso mehr, dass wir jetzt endlich wieder einsteigen können. Und wie das letzte Mal schon angekündigt, wollen wir heute so eine kleine Sonderfolge machen zu ein paar kleinen Begriffen im Baurecht, die immer wieder auftauchen, aber eben nie wirklich gut eingeordnet werden. Auch heute begrüße ich wieder meinen Co-Host Michael Merk. Michael, schön, dass du da bist.
Ja, Adrian, danke. Schön, dass du auch da bist. Und die Pause hat ganz gut getan und ich hoffe, du bist auch gut erholt und wir können jetzt wieder voll losstarten.
Ich bin gut erholt und wir können voll losstarten, sonst wird man ja gar nicht da sitzen. Vielleicht nochmal ganz kurz, weil wir längere Pause gemacht haben. Wir wollen vielleicht nochmal ganz kurz in ein, zwei Sätzen wiederholen, was wir die letzten Male gemacht haben, damit man diesen Einstieg wieder findet. Und die letzten Male hat man ja uns über zum Beispiel Bauprodukte unterhalten. Ein Bauprodukt ist ein hergestelltes, transportierbares Produkt fürs Bauwesen. Also alles, was im Werk entsteht, Sparen, Dämmstoffe, Dübel, Platten etc., die wir dann letztlich mit einer Bauart zusammenfügen. Und dazu unterscheiden wir zwei sehr große Wege. Wir haben entweder diesen europäischen Weg über harmonisierte Normen oder ein EAD mit ETA oder national über die MVVTB im Teil C oder mit allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen. So, und jetzt gibt's noch die Bauart, die hatten wir ja auch schon besprochen. Michel, leg los. Was ist die Bauart? Noch einmal ganz kurz.
Ja, die Bauart ist das Zusammenfügen von den Bauprodukten zur baulichen Anlage. Und zur baulichen Anlage heißt ja mit dem Erdboden verbunden und das kann nur auf der Baustelle gehen. Also Bauart, Baustelle, Bauprodukt, Herstellwerk oder zumindest kontrolliertes Werk. Und am Ende, die Bauprodukte werden hergestellt und verwendet und die Bauarten werden angewendet und errichtet, das Gebäude errichtet oder die bauliche Anlage.
Okay, dann haben wir eigentlich das Wichtigste schon erledigt, nämlich die kurze Wiederholung und die wirklich kurze Wiederholung vom letzten Mal. Und das letzte Mal hat man was vergessen, also eigentlich hat es der Michel vergessen, nicht ich, nämlich den europäischen Bausatz. Jetzt sag mal, Michel, was steckt dahinter, hinter dem Begriff, den du vergessen hast?
Ja, Adrian, das mag schon sein, dass ich den vielleicht vergessen habe, aber du hast halt wieder nicht aufpasst.
Und, ja, wie immer bin ich schuld, ist ja normal, ja, ist völlig normal.
Sowieso. Wie soll es denn anders sein? Ja. Also, Spaß beiseite. Den Bausatz haben wir wirklich vergessen und der gehört zu dem europäischen System der Bauprodukte dazu. Und das ist jetzt einfach nur, dass dieses Produkt, das von einem Hersteller, auch hier ist wieder ein einziger Hersteller, der das in Verkehr bringt. Und das besteht halt aus mindestens zwei Teilen, die vorher sozusagen zusammengebaut werden. Und das Ganze hat dann auch wieder eine definierte Leistung und wird gemeinsam eben als ein solcher Bausatz in Verkehr gebracht werden. Das heißt, ich kann das kaufen. Und dann gibt es halt eine Schächtele, wo da zwei Teile mindestens drin sind.
Also für alle norddeutschen Zuhörer, eine Schächtele ist eine Schachtel im, ja, ich sage jetzt mal, minimalisierten Prinzip, ein kleines Schächtele.
Okay, habe ich nur also, für dich gemacht.
Jetzt. Ich habe es mir gedacht. Also gut, der europäische Bausatz ist dann also so was Ähnliches wie wer mit dem Verbundsystem oder was soll das dann am Ende sein? Weil das mit dem Bausatz hört sich jetzt für mich so ein bisschen redundant zur Bauart an. Was ist der Unterschied zwischen einem Bausatz und der Bauart am Ende?
Naja gut, die Bauart ist es natürlich nicht, weil der Bausatz noch nicht mit dem Erdboden verbunden ist. Also da habe ich ja, ich richte da ja schon was mit der Bauart. Sondern, jetzt hast du mich natürlich aufs Glatteis gebracht, es ist eine Mini-Bauart. Also ich baue schon zunächst was zusammen, aber das ist immer noch, sage ich mal, beweglich oder kann noch von einer Stelle an die andere gebracht werden. Und erst wenn es dann im Bauwerk oder in der baulichen Anlage eingebaut wird als Bauart, dann ist es nicht mehr verrückbar. Also es sind mehrere Teile, die ich vor dem Einbau in die bauliche Anlage halt zunächst nach klaren Vorgaben zusammenmontieren muss. Und das Ding baue ich dann ein. Also Wärmedämmverbundsystem ist schon sowas, dass man darunter fallen lassen kann. Der Hersteller, der bringt sozusagen jetzt nicht das einzelne oder ein Produkt in den Verkehr, sondern ein komplettes System. Beim Wärmedämmverbundsystem werden das ja irgendwo diese Dämmstoffplatten, das Gewebe und der Putz. Und das ist unter einem Regelwerk dann geregelt und kann aber auf der Baustelle erst zusammengefügt werden. Und weil es eben europäisch ist, habe ich dahinterliegend entweder eine harmonisierte Norm oder eine ETA, kommt auf die Produktfamilie an, was dort schon zur Verfügung steht. Und am Ende bekommt das Ganze natürlich ein CE-Kennzeichen und muss eine Leistungserklärung und eine Einbauanleitung haben. Aber jetzt halt als System.
Okay, das ist natürlich dann wieder ziemlich clever. Das heißt, ich habe verschiedene Komponenten, die werden zum Bausatz zusammengefügt. Und der Bausatz besteht aus diesen Einzelkomponenten, die ich nicht beliebig austauschen darf. Jetzt ist natürlich die Frage, so ein Bausatz, da kann ich mir jetzt gut darunter vorstellen, das geht ja für Module oder vielleicht auch für ganze Gebäude. Du hast gerade gesagt, der braucht eine Bauanleitung. Also prinzipiell so eine Art Haus von IKEA oder wie kann man diesen europäischen Bausatz dann am Ende sehen?
Ja, das ist auch so. Also wenn man jetzt nicht alles täuscht, hat IKEA das sogar auch schon im Sinn gehabt, Häuser zu bauen. Und letztendlich, es gibt auch das entsprechende EAD, haben wir ja schon mal gehört, diese Grundlage für die ETA dazu, die heißt in dem Fall Timber Building Kits, also Bausätze aus Holzbau oder in Holzbauweise. Und darunter könnte ich mir so ein Haus durchaus vorstellen, dass ich da regeln kann.
Gott, jetzt habe ich aber schon noch mal eine Frage. Wenn du sagst, es gibt diese EAD Timber Building Kits, dann ist ja das EAD, ist das dann ein Bausatz oder ist es dann in dem Sinne ein Bauprodukt? Also was unterscheidet jetzt eigentlich den Bausatz vom europäischen Bauprodukt?
Naja, das Produkt ist ja nur eins, ja? Also das ein Teil. Ein Brett ist ein Produkt. Aber in dem Fall haben wir ja ein Building Kit, hat das Wort ja sogar schon den Satz, Kit ist der Satz, hat ja das Wort schon drin, das ist ein Bausatz. Das heißt, es wird mehrere Teile geben. In dem Fall ist es ja eine Wand, eine Decke, ein Dach und mit dem kann ich das Gebäude dann zusammenbauen. Und selbst diese Wand und das Dach und so weiter haben wir ja auch schon mal geklärt. Selbst das sind ja aus vielen Produkten zusammengesetzt. Also das hat man national ja schon, wo wir gesagt haben, wir kommen bis zum Raummodul. Es geht beim kleinen Produkt los und dann ist nach oben, zunächst mal in der Herstellung, sind ja keine Grenzen mehr gesetzt. Die einzige Grenze ist, du kannst nicht mehr transportieren. Dann muss ich es vor Ort lassen, da wäre es natürlich schon die bauliche Anlage. Aber ansonsten nach oben keine Grenzen.
Gut, aber dann muss man vielleicht den Begriff der EAD mit der ETA nochmal ein Ticken präzisieren. Dann ist die EAD nicht nur auf ein europäisches Bauprodukt beschränkt, sondern es kann eben die EAD auch das Zusammensetzen mehrerer Bauprodukte zu einem Bausatz meinen. Ja, weil bisher hat man ja immer gesagt, die EAD gehört über die ETA zum Bauprodukt, aber in Wirklichkeit kann es auch den Bausatz charakterisieren. Ist das richtig?
Ja, der Bausatz ist ein spezielles Bauprodukt, würde ich mal okay. So sagen. Und das EAD gilt für Bauprodukte europäisch. Also es beinhaltet die Bausätze.
Genau, aber es muss nicht ein Bauprodukt sein, sondern es kann eben der Bausatz sein, der aus mehreren Bauprodukten besteht. Also ja, das ist absolut. Vielleicht auch nochmal so die Präzisierung oder die Generalisierung vom EAD, dass das EAD eben nicht nur für ein einzelnes Bauprodukt Gültigkeit besitzen genau. kann.
Also man muss auch sagen, es gibt wesentlich mehr Bauprodukte als wie Bausätze. Wesentlich, Adrian, jetzt versuche ich da mal eine kurze Überleitung.
Ja, du baust natürlich hervorragende Brücken, weil wir kommen nämlich jetzt zum nächsten Begriff oder zum nächsten Sonderbegriff im deutschen Baurecht. Gott sei Dank haben wir kein Video dabei, dass man sieht, wie du jetzt lachst, weil du mir den Ball so hingespielt hast. Also es gibt im deutschen Baurecht nochmal einen besonderen Begriff, den wir auch heute in dieser Sonderfolge sozusagen mit einflechten möchten. Und es geht um die Frage, was auch sehr häufig vorkommt, eine sogenannte nicht wesentliche Abweichung. So, und jetzt ist doch die Frage, wo kommt sowas vor? Beim Bauprodukt, bei der Bauart oder vielleicht auch bei beiden? Michel, schieß los. Was versteht man unter einer nicht wesentlichen Abweichung und wo kommt die nicht wesentliche Abweichung vor?
Ja, prinzipiell kommt sie bei beiden vor. Also ich kann eine nicht wesentliche Abweichung sowohl beim Bauprodukt als auch bei der Bauart haben. Das steht in der Bauordnung selbst schon verortet, weil dies, wo wir schon gehört haben, wann brauche ich zum Beispiel eine allgemein bauaufsichtliche Zulassung oder wann brauche ich eine allgemeine Bauartgenehmigung, da heißt es in der Bauordnung immer, wenn ich wesentlich abweiche. Und wenn ich wesentlich abweichen kann, dann gibt es eben auch nicht wesentlich die Abweichung. Ja, und das bedeutet im Prinzip, dass ich nur so weit abweiche, dass die Charakteristik dieses Bauprodukts oder dieser Bauart, also bei der Bauart muss ich ja dann schon von der Leistung sprechen, dass diese Charakteristik oder die Leistung sozusagen unverändert bleibt. Also ich muss das so gestalten, dass sich prinzipiell nichts verändert. Ja.
Okay. Also du hast es natürlich jetzt wieder so erklärt, typisch fürs Baurecht, ne? Wesentlich, nicht wesentlich, sind so legal definierte Begriffe. Und es ist natürlich für die Zuhörer immer ein bisschen besser, wenn man das mit einem Beispiel macht. Also das heißt, wo finden wir denn so eine nicht wesentliche Abweichung anhand von einem Beispiel? Also was kann eine nicht wesentliche Abweichung sein in unserer Branche, im Holzbau zum Beispiel? Wo haben wir da die Möglichkeit, eine nicht wesentliche Abweichung zu finden, um das den Zuhörern ein bisschen plastischer zu machen?
Also zum Beispiel, wenn wir uns jetzt eine Trockenbauwand anschauen, dann und die hat nach dem Verwendbarkeits- oder Trockenbauwand, Entschuldigung, habe ich einen Fehler gemacht. Trockenbauwand, das ist der Anwendbarkeitsnachweis. Ist ja
also man sieht schon, selbst Profis kommen manchmal mit den Begrifflichkeiten durcheinander.
Die fünfwöchige Pause, die hat mir etwas aus der Routine gebracht. Entschuldigung, ist ja auch Sonntagnachmittag. Also wir haben beim Trockenbau natürlich den Anwendbarkeitsnachweis, das ist eine Bauart. Und da ist jetzt in diesem Anwendbarkeitsnachweis eine 18 mm Platte. Und ich möchte aber, weil ich gerade, sage ich mal, mehrere Chargen noch oder mehrere Ladungen im Lager stehen habe, 12,5er Platten, sage ich, ich mache aus der einen 18er, 2,5er und weiß, dass die brandschutztechnisch die gleiche Leistung beziehungsweise mehr Leistung erbringen. Und dann muss ich natürlich noch schauen, habe ich jetzt was anderes verletzt? Adrian, du wirst wissen, bauphysikalisch gibt es den Schallschutz, der natürlich sich mit den Platten ändern kann. Also ich muss alle Sachen mir sicher sein, dass sie unverändert bleiben, beziehungsweise dass sie maximal besser werden als wie schlechter. Und das Beispiel bei der Herstellung, beim Bauprodukt könnten es sein, Klammern. Also ich kann jetzt anstelle bei der Herstellung von so Tafelbauwänden nehme ich Klammern mit einem breiteren Rücken oder mit einer bisschen dickeren Drahtdicke, dann kann ich das als gleichwertig. Da ist auf jeden Fall nichts verloren gegangen. Oder zuletzt, sage ich mal, ich erhöhe einfach nur die Plattendicke. Alles das wären nicht wesentliche Sachen.
Okay, also ich habe verstanden. Ist relativ simpel eigentlich, wenn ich besser werde, nachweislich besser werde, ohne, also sozusagen selbst dem einfachsten Menschen ist es klar, dass man dadurch besser wird. Also anstelle einer 18 mm Platte, 25 oder so, dann ist es auf jeden Fall nicht wesentlich. Jetzt ist es aber ja so, dass immer im Auge des Betrachters liegt, was geringfügig ist. Was man manchmal in der Praxis so hört, was da plötzlich alles eine nicht wesentliche oder geringfügige Abweichung ist, da wird dann das Ganze halbiert oder so und das wäre dann plötzlich alles schon nicht wesentlich. Jetzt ist doch die Frage, wie immer im deutschen Baurecht, wer trägt die Verantwortung oder kurzum, wer entscheidet eigentlich, wann was nicht wesentlich ist?
Ja, das ist wohl wichtig, weil da sind eigentlich auch die, da ist die meiste Verunsicherung draußen in der Praxis. Zunächst mal derjenige, der die Erklärung am Ende abgibt, der erklärt auch die nicht wesentliche Abweichung und der ist auch dafür verantwortlich. Du sagst dir immer Beispiel. Bei der Erklärung kann es sein, der die Ü-Kennzeichnung vornimmt, also der Hersteller, das Werk, nimmt jetzt da eine Veränderung vor, also muss die auch, muss das Werk auch diese, sage jetzt mal, breitere Klammer dann vermerken und dafür sozusagen die Verantwortung übernehmen. Oder der Trockenbauer, der jetzt diese Platten ausgetauscht hat, sagt ja am Ende, ich erkläre Übereinstimmung mit der technischen Regel und der nicht wesentlichen Abweichung, dass er jetzt da zwei statt einer Platte genommen hat. Und jetzt bist du bist ja der perfekte Schallschützer und jetzt ist es doch so, das ist nicht immer so einfach, das wirst du mir jetzt bestätigen. Du kannst nicht einfach sagen, brandschutztechnisch mache ich jetzt statt einer Platte zwei drauf und dann falle ich schallschutztechnisch durch.
Naja, tatsächlich. Also es ist schon so, dass gerade in der Akustik oder in der Bauakustik manchmal so paradoxe Phänomene auftreten. Wir haben plötzlich mehr Masse oder mehr Plattenlagen oder weniger Plattenlagen bei gleicher Masse und plötzlich ändert sich, obwohl die Masse sich erhöht, trotzdem der Schallschutz und wird ungünstiger. Also das heißt, es ist nicht per se sofort erkennbar, wann etwas günstiger wird, also besser wird und damit letzten Endes nicht wesentlich ist. Oder ob es dann tatsächlich sich in die richtige Richtung bewegt, es kann auch schlechter werden und das ist das Problem. Und jetzt kann man doch eigentlich so, wenn ich deinen Worten so folge, könnte ich doch sagen, naja gut, in dem Moment, in dem ich ein Gutachten über eine Nichtwesentlichkeit brauche, dann sind wir doch eigentlich schon nicht mehr nicht wesentlich, oder?
Ja, das ist eben auch meine Meinung. Man sollte eigentlich so vorgehen, wenn ich schon mit einem zweiten und dritten über diese Wesentlichkeit oder Nichtwesentlichkeit debattieren muss, dann ist es schon wesentlich aus meiner Sicht, ja, weil es muss einfach, man muss sich selber sicher sein. Ich habe das Beispiel mit der Klammer, das kann jeder Schulbub, weiß, dass wenn ich einen dickeren Nagel nehme, dann kann der nicht schlechter werden und das kann nicht weniger halten. Selbst da ist es aber auch schon das Problem unter Umständen, wenn ich wieder an den Schallschutz denke, naja, mit mehr Verbindungsmittel oder dickere könnten da auch schon eine Veränderung ergeben. Also ich würde mal sagen, immer vorsichtig mit der Sache umgehen. Und wenn ich ein Gutachten brauche, dann ist es definitiv schon eigentlich vorbei mit der Nichtwesentlichkeit.
Ja, also das, glaube ich, ist so eine wichtige Erkenntnis, weil dieses nicht wesentliche Abweichen, das kommt sehr, sehr häufig in der Praxis vor und da werden seitenweise Gutachten bemüht, die am Ende nur das Gegenteil von dem belegen, was sie belegen sollten, weil das Gutachten begründet eine Wesentlichkeit, während die Nichtwesentlichkeit durchs Gutachten belegt werden soll. Also das ist irgendwie eine sehr paradoxe Situation, würde ich mal sagen. Oder zumindest nehme ich so wahr in der Praxis, ja.
Ja, und vielleicht nur der Hinweis, weil das wirklich ja immer gesagt wird, man soll sie da nicht in was Falschen oder man soll sie da nicht täuschen lassen. Die Verantwortung bleibt bei mir selber. Auch wenn ich da irgendwo ein Gutachten habe und, sage ich mal, da bei Herstellern und allen möglichen Leuten angefragt habe, ich bleibe der Verantwortliche. Und wenn ich an irgendeiner Stelle was übersehen habe, dann ist das einfach meine Verantwortung. Und deswegen kann ich nur raten davon, selber nach genau dem Vorgehen, was wir gesagt haben, wenn ich es für mich selber zweifelsfrei sofort erklären kann, dann mache ich das, dann ist es nicht wesentlich. Wenn ich da alle möglichen Leute fragen muss, dann ist es schon wesentlich. Und dann lasse ich lieber Finger weg, beziehungsweise greife zu denen, weise hin auf Folge 5, dann zu den Nachweisarten, dann brauche ich eben Bauartgenehmigung oder Zulassung, jeweils in der Form allgemein oder vorhabenbezogen.
Naja, dann gilt das, was eigentlich immer gilt, einfach mal an das halten, was vorgegeben ist und nicht einfach immer selber was Neues erfinden. Das macht durchaus mal Sinn, sich die Regeln anzuschauen und sich an die ausnahmsweise zu halten. Das macht das Leben manchmal wirklich einfacher. Okay. Also jetzt waren wir bei der nicht wesentlichen Abweichung und haben festgestellt, dass die Nichtwesentlichkeit gar nicht so häufig vorkommt, wie wir das gerne hätten. Aber in letzter Zeit gibt es auch einen Begriff, der immer wieder diskutiert wird und insbesondere im Fokus steht bei kostengünstigen Bauen, Gebäudetyp E, serielles Bauen und so weiter. Da wird ständig darüber diskutiert, über eine sogenannte Typengenehmigung. Wir hatten das bisher überhaupt nicht. Wir haben uns ja bisher immer in der Bauproduktenebene und in der Bauartenebene bewegt. Und die Typengenehmigung ist im Prinzip so eine Art Vorab-Baugenehmigung für ein Bauwerk oder ein Gebäudetyp, vielleicht auch nur Teile eines Bauwerks. Und jetzt bin ich mal ein bisschen ketzerisch und treibe das auf die Spitze. Man könnte ja eigentlich sagen, das ist so eine Art Steigerung einer Bauart vom Bauprodukt über die Bauart zum kompletten Bauwerk, zum standardisierten Bauwerk. Oder könnte man da vielleicht sogar noch mehr hinter diesem Begriff der sogenannten Typengenehmigung vermuten, Michael?
Ja, das ist gar nicht so einfach, wie du das jetzt da eingeleitet hast. Also wir sind natürlich immer bei den Bauprodukten und bei den Bauarten, weil wir am Ende ja ein Gebäude errichten. In dem Fall sind wir sogar, wenn ich mir das jetzt so recht nachdenke darüber, sind wir ja eher sogar bei dem Kit, was wir vorher, also bei dem Bausatz, was wir vorher mal besprochen haben, nur halt in etwas größerer Form und natürlich nicht europäisch, sondern national auf jetzt bestimmte Bauvorschriften sozusagen bezogen. Das heißt, wir haben eigentlich einen Bausatz, nämlich ein Gebäude, das man immer gleich oder immer in gleich definierten Grenzen errichten wollen. Und für das holen wir unsere ganzen Nachweise zusammen und lassen die schon mal, sofern sie prüfpflichtig sind, vorab prüfen. Und das Ganze stellen wir dann in einer Typengenehmigung oder in einem Antrag zu einer Typengenehmigung zusammen und kriegen am Ende ein Papier ausgestellt, wo dann draufsteht, das Gebäude mit diesen Regeln, also mit diesen Grenzen und Parametern, ist eigentlich das richtige Wort, dass man in diesen Parametern errichten darf, für die sind alle notwendigen Bauvorlagen erstellt und geprüft.
Okay, also jetzt sind wir natürlich nochmal einen Schritt weiter gegangen. Wir hatten die Bauprodukte, bei denen ging es um die einzelnen Produkte und deren Verwendbarkeit. Dann gibt es die Bauarten, da geht es um den Zusammenbau der Bauprodukte, deren Anwendbarkeit. Und bei der Typengenehmigung geht es jetzt am Ende um die Bauvorlage für das gesamte Bauwerk mit seinen notwendigen Nachweisen, also Statik, Brandschutz und so weiter. Das alles wird sozusagen vorgeprüft und muss für jedes einzelne Bauvorhaben am Ende nicht wieder erneut erstellt werden oder erneut zur Prüfung vorgelegt werden, weil es ja schon einmal vollständig für dieses Gebäude, für das Bauwerk, vielleicht auch parametrisiert, wie du gerade gesagt hast, bis zur bestimmten Spannweite und so weiter, vorgeprüft wurde, oder?
Ja, das ist genau die Idee dahinter. Dieses Wort serielles Bauen, das wird ja heute auch an jeder Ecke verwendet. Letztendlich, glaube ich, ist es in 80% sogar falsch verwendet, das Wort, weil richtig serielles Bauen kann eigentlich erst durch so eine Typengenehmigung dann stattfinden, weil das immer wieder gleich. Also ich fange nicht neu an zu planen. Das ist vielleicht auch noch so ein ganz wesentliches Merkmal. Da gibt es keine große Planung mehr, sondern das ist vorgeplant. Ich schaue bloß noch, passt dieser Regelungsgegenstand der Typengenehmigung, passt der zu dem, was ich machen will? Also sage ich mal, das Gebäude der Typengenehmigung sollte nicht größer sein als das Grundstück, sondern das muss da drauf passen und dann kann ich im Wesentlichen loslegen. Natürlich gibt es noch ein paar standortspezifische Sachen, die ich immer noch prüfen muss, aber im Wesentlichen ist das gesamte Gebäude vorab geprüft und ich kann loslegen.
Ja, du hast jetzt wieder was Lustiges gesagt, das Gebäude darf nicht größer sein wie das Grundstück. Es gibt auch Gewerke, bei denen behauptet man, man ist schon froh, wenn sie das richtige Grundstück finden, aber das ist ein anderes Thema.
Ich kenne auch.
Ja, habe ich mir schon gedacht. Okay. Das heißt also, ich prüfe einmal das Gesamtsystem, Planung, Konstruktion, Brandschutz, Statik und so weiter und dann kann ich es einfach mehrfach verwenden, seriell verwenden. Das ist genau der Punkt bei der Typengenehmigung und das ist der große Benefit und auch da gilt wieder, sich an die Typengenehmigung zu halten. Ich muss natürlich dann das schon so bauen und habe halt einen gewissen Verlust an Individualität, aber dafür Skaleneffekte bei den Kosten.
Ja, das ist genau. Zeit und Kosten. Zeit vor allem, wenn ich mir denke, was heute die Planung angesetzt ist, monetär bei so einem Bauvorhaben, dann kann ich da schon ganz schön einsparen. Und da liegt meines Erachtens auch der große Hebel in der Zeit und in den Kosten. Und eine Sache, weil man vorher, ist ja, du hast ja mal einleitend gesagt, das kommt jetzt immer mehr zur Sprache und ist aber noch nicht so oft vorgekommen. Aber was es seit eh und je gibt, das ist die Typenstatik. Also Vorsicht, Typengenehmigung ist das Neue. Das gibt es auch seit, sage ich mal, überwiegend seit 2020 erst in den Bauordnungen wieder. Früher gab es das mal nach dem Krieg, also wir sind da in der Wiederholung. Nach dem Krieg hat man schon mal diese Typengenehmigung drin gehabt und hat dann früher sehr viel Gebäude in gleicher Art und Weise gebaut. Dann ist es in Vergessenheit geraten und seit 2020 haben wir es wieder in den Bauordnungen drin. Und was aber über die ganze Zeit immer da war, das war die Typenstatik. Und das war das Ganze quasi reduziert auf die Tragwerksplanung. Ein Beispiel, das mir noch im Kopf ist, weil ich mit dem angefangen habe zu rechnen damals, war für mich ganz schön schwierig als Neuling da. Das waren die Silos, Salzlager-Silos. Das sind die man an der Autobahn kennt. Ich sage jetzt keine Firma dazu. Aber es gibt da eigentlich nur eine wesentliche, die eben dann vielleicht in den Sinn kommt. Das sind Holz, aus Holzdauben, große Silos, wo sozusagen das Salz für die Streufahrzeuge quasi gelagert ist und wo die dann sich da befüllen können. Und die sind nachher Typenstatik gerechnet. Das heißt, die kann ich in ganz Deutschland an jeder Stelle aufstellen. Ich prüfe, ob der Standort passt, Schneelast, ob Erdbeben und so weiter da dazukommt. Und dann kann ich die einfach errichten. Und die ganze Statik, die ist bereits gerechnet und geprüft.
Okay, also das heißt, da haben wir natürlich eine deutliche Vereinfachung und es ist eigentlich keine neue Erfindung, wie viele Dinge, die wir heute wieder immer wieder neu aufs Tableau bringen. Es sind viele Dinge schon mal da gewesen. Man hat es irgendwie vergessen und holt sich es dann wieder raus. So, und jetzt haben wir natürlich geklärt, was man damit machen kann mit der Typengenehmigung, was es ist und was der große Benefit ist. Aber räumlich, wo gilt es denn eigentlich? Also wo kann ich es denn beantragen? Weil in Deutschland ist ja alles irgendwie föderal. Ne? Wir haben 16 Bundesländer, 16 Mal die ganze Veranstaltung. Muss ich die Typengenehmigung dann 16 Mal beantragen oder wie läuft es dann am Ende ab?
Nee, das ist das Geile dabei. Also der Föderalismus ist da sogar ein Stück weit eingegrenzt. Ich beantrage diese Typengenehmigung, wie auch die Typenstatik, das können wir jetzt gleich behandeln, in einem Bundesland. Dort gebe ich den Antrag ab auf Ausstellung einer Typengenehmigung und reiche dazu meine ganzen Unterlagen ein. Jetzt eben, da muss ja so eine Art fiktive Genehmigungsplanung mit einreichen und dann eben die ganzen dazu passenden Statik, Brandschutz und so weiter. Und dann wird eine Typengenehmigung erteilt und die gilt in ganz Deutschland. Jetzt gibt es da noch geringfügige Unterschiede, zum Beispiel in der Dauer. Also die meisten Bundesländer sagen, okay, die Dauer einer Typengenehmigung ist 5 oder Gültigkeitsdauer ist 5 Jahre. In Bayern zum Beispiel wird sie, unbegrenzt ausgestellt. Also wenn ich in Bayern einmal eine ausgestellt habe, dann gilt die für immer. Und erst wenn ich sie verändere, muss ich sozusagen einen neuen Antrag stellen. In den anderen Bundesländern 5 Jahre. Und dann gibt es noch so manche Bundesländer, die noch meistens die kleinen Stadtstaaten, also Bremen und Hamburg, und die sagen da noch, unsere obere Bauaufsicht schaut noch drüber und muss die dann frei frei heißen, aber in den übrigen, in den meisten Bundesländern ist sie einfach anwendbar.
Okay, da bist du jetzt natürlich ein bisschen schneller drüber gegangen. Was für mich jetzt noch so ein bisschen die, ja, ich brauche da noch mal ein bisschen länger. Also eine normale Baugenehmigung, einen normalen Bauantrag stelle ich bei der zuständigen Behörde, also sprich am Landratsamt oder der zuständigen kreisfreien Stadt oder wie auch immer. Die Typengenehmigung, also das heißt der Bauantrag für eine serielles Bauen, beantrage ich beim Bundesland, bei der obersten Baubehörde, oder?
Ja, genau. Du musst ja auch unterscheiden zwischen Bauplanungsrecht und Bauordnungsrecht. Zunächst mal der Bauantrag für ein, wenn ich ein Gebäude irgendwo hinbauen will, dann wird ja bauplanungsrechtlich erstmal geschaut, passt das Gebäude da überhaupt hin, ist es im Bebauungsplan und so weiter. Und was wir reden, das ist ja das Bauordnungsrecht. Also wie muss das ausschauen? Welche Anforderungen werden an das Gebäude hinsichtlich jetzt Standsicherheit, Brandschutz und so weiter gestellt? Und die Typengenehmigung, die ersetzt jetzt keine bauplanungsrechtlichen Richtungen. Ja? Also das muss in alter, klassischer Art und Weise vorher stattfinden und dann gibt es natürlich die verschiedenen Sachen. Und wenn ich jetzt sage, ich bin ja mit der Genehmigungsfreistellung unterwegs, also oder es ist vielleicht in der Satzung schon drin von dem Bebauungsplan, dann kann ich eben schon loslegen, weil ich bin mit den Bauvorlagen fertig.
Okay, also das war nochmal die wichtige Unterscheidung. Das eine ist eben ganz kleingliedrig in Landkreisebene und das andere ist eben auf der Landesebene für diese Vorprüfung, die eben im Bauordnungsrecht und diese Unterscheidung zum Bauplanungsrecht zu sehen ist. So, jetzt kommen wir zum Abschluss, weil wir haben ja gesagt, das ist die Folge 6a, das ist eine kürzere Folge wie sonst, da müssen wir einfach diese Sonderbegriffe noch einmal durchdeklinieren. Und ich glaube, wir haben jetzt drei Begriffe, die in der Praxis wirklich sehr häufig für Verwirrung sorgen oder auch immer wieder auftauchen, so ein Stück weit erklärt. Das war der europäische Bausatz, die nicht wesentliche Abweichung und am Ende nochmal die Typengenehmigung.
Ja, und das war dann auch der Schluss. Ich hoffe, die Zuhörer haben das jetzt alles sauber eingeordnet und sind jetzt da, wie sagt man, da sattelfest in diesen Begriffen, weil dann werden sie sich auch künftig leicht tun, sozusagen mit den Begriffen umzugehen. Und von meiner Seite zumindest, ich mag jetzt dann auch nicht mehr über die Begriffe reden, sondern wir widmen uns jetzt dann ganz spannenderen Themen noch.
Genau, also jetzt werden wir dann in das materielle Baurecht einsteigen. Das heißt, wie setzt man es denn eigentlich um? Wir kommen also vom Was brauchen wir zum Wie machen wir es? Zum Abschluss heute möchte ich noch zwei Hinweise oder wir beide noch zwei Hinweise geben. Am 29.04.2026 gibt es in Berlin das Holzbausymposium vom Holzbau-Deutschland-Institut, Holzbau-Deutschland und Bauhaus Erde. Jeder, den das interessiert, der kann sich das in einem YouTube-Livestream anschauen. Es lohnt sich auf jeden Fall, da reinzuschauen. Wir haben alle Themen rund um den Holzbau, alles, was uns bewegt und rund um den Klimaschutz mit aufbereitet und wollen das allen anderen näher bringen. Und dann gibt es noch einen zweiten Hinweis, Michel.
Ja, also zunächst mal kann das nur voll unterstützen. Man kann sich auch das Holzbausymposium vom letzten Jahr, glaube ich, der ist auch noch auf YouTube, anschauen. 6 Stunden lang, muss man ein bisschen Zeit mitbringen. Aber es lohnt sich, man kann ja da ein bisschen drin rum, wie sagt man da, rumswitchen. Und das Zweite, wo wir darauf hinweisen wollen, Alles Holz Podcast, da war vor kurzem der Holzbautag des Holzbaukompetenzzentrums Sachsens. Das ist sehr hörenswert für alle, die jetzt wieder ein bisschen tiefer in die Materie rund um den Schallschutz einsteigen wollen. Und der Adrian, der hat da eben eine Aufnahme am Rande des Sächsischen Holzbautags gemacht. Und Adrian, das tust du dann nein, gell? Sag jetzt mal auf algerisch, ja, weil wir haben es eigentlich gerade, ich mach's im Adrian-Slang, aber das kann ich nicht. Das,
ja,
also überlasse das ich dir.
Naja, das Oberpfälzisch kann nicht jeder und deswegen Nein. muss man das aus. Ich habe es dir gelassen, ist in Ordnung, ich habe es versucht auszuformulieren, aber ich glaube, das wird nicht klappen. Ja. Nee, also dann sind wir auch schon am Ende. Es lohnt sich, in die ganzen Sachen, die wir gerade gesagt haben, reinzuhören. Natürlich lohnt sich es auch, die nächsten Folgen bei uns anzuhören. Wir freuen uns, dass wir wieder Folgen machen können. Wir sind wieder voll dabei Und wir haben auch bestimmt super spannende Themen und wir haben ganz besondere Gäste. Und deswegen bis zum nächsten Mal. Viel Spaß bei den anderen Veranstaltungen und wir freuen uns, wenn ihr uns wieder klickt.
Ja, schaltet jetzt rein, macht es gut und bis zur nächsten Folge.